Manfred Bacher, Die wilden Westler von Santa Mu. Sprecher Fritz Stavenhagen. Abend im wilden Westen. Langsam, mit hängendem Zügel, reitet eine dunkle Gestalt durch die Einsamkeit. Die Sterne blicken noch nicht herab, aber nicht mehr lange wird die Sonne ihre gnadenlosen Strahlen über die Rockies werfen. Das weite Land ist ausgebrannt. Aus dem dürftigen Gras wirbelt bei jedem Schlag der Hufe Staub auf. Der schwarze Hengst scheint zu wissen, wohin er seinen Reiter tragen soll. Nach Osten, der Dunkelheit zu. Dorthin, wo fern ein paar schwache Lichter der einbrechenden Nacht trotzen, nach Santa Mu. Das weite Land ist still. Nirgends ist das Gebrüll der Herden zu hören, nirgends der Ruf eines Vogels, denn zwischen Tag und Nacht herrscht Stille im wilden Westen. Noch unterbricht sie nicht das Ballern der Colts, zerreißt sie nicht der Schrei eines kämpfenden oder verwundeten Cowboys. Stille und Dunkelheit liegen über Bergen und Weiden. Es ist, als ruhten Mensch und Tier sich aus von der Tagesarbeit unter der drückenden Sonne, um wach zu sein, wenn in den Saloons das Spiel, vor dem Office des Sheriffs, der Kampf um Ehre, Ruhm oder Frauengunst beginnt. Die Sonne sendet noch einen letzten Strahl durch den Canyon. Stille und Dunkelheit. Bisher gibt es 3.456.789 Werke über den Wilden Westen. Es ist höchste Zeit, dass die Zahl der einschlägigen Veröffentlichungen um eine vermehrt und dadurch abgerundet wird. Der Verfasser verschweigt keinesfalls, dass er sich noch nicht in jenen eisenhaltigen Gefilden zwischen Colorado und Arkansas aufhielt, aber er darf dennoch das Prädikat in Anspruch nehmen, ein Kenner zu sein. Er behauptet, jedes ihm bekannte und für wenig Geld zugängliche Werk gelesen und sein fachliches Wissen durch Film und Fernsehen ständig erweitert zu haben. In seiner Erzählung wird das harte Klima des Wilden Westens zu spüren sein. Ein Klima rauchig, rau und whiskydunstig. Der Wilde Westen, der Name sagt es schon, liegt etwa in der Mitte des nordamerikanischen Kontinents. Er wird von Amerikanern ganz besonderer Art bewohnt. Die Statur der wilden Westmänner ist den Lebensbedingungen angepasst. Sie haben durchwegs krumme Beine. Durch ihre gebogenen Reitwerkzeuge lässt sich genau der Leib eines gezähmten wilden Mustangs schieben. Der Oberarm des Wildwestmannes ist am Rumpf nahe dem Schulterblatt befestigt. Dadurch ruht die Hand 2 Zoll hinter dem Griff eines der beiden Colts, die in den Oberschenkelhalftern stecken. Die schmalen Hüften und das kaum wahrnehmbare Gesäß des Mannes zwängen sich in eine enge Lederbekleidung. Ein kariertes Hemd bedeckt Brust und Arme. Den Hals schmückt meist ein geknotetes Tuch. Die kleidsame Tracht vervollständigt ein breitkrempiger Hut, ein Stetson oder ein Sombrero. Die Männer des freien, wilden Westens sind auch charakterlich anders gebaut als die übrige Männerwelt. Im Lande des Kautabaks, des Kaugummis und der Cowboys sitzt das Gehirn der Männer im Revolver. Die Männer sind mutig, übermutig, aber nie übermütig oder gar heiter. Höchstens betrunken. Sie sind eiskalt, doch rasch erregt. Weib, Whisky, Waffen gehen ihnen über alles. Von den wilden Westfrauen wird später noch die Rede sein. Helden, Täter und Übeltäter der nachfolgenden Ereignisse werden nun vorgestellt. Sieht man es Richard Silver noch an, dass er einmal den Lasso schwang? Dass er Brandzeichen in das Fell störrischer Longhorn-Rinder drückte? Er war einst Cowboy auf einer Ranch, weit droben im Norden. Seine Karriere war steil, geradlinig und ohne Rückschläge. Etwa zur selben Zeit, als oben im Norden eine Rinderherde mit 3000 Stück Longhorns auf ihrem Weg zur Sommerweide spurlos verschwand, verhandelte hier in Santa Mu ein Viehhändler namens Silver mit einem Beamten der Armee über den Verkauf von Vieh. Mr. Crupty, der Unterhändler der Armee, fand Silvers Vorschläge so kulant, dass das Geschäft zu allseitiger Befriedigung abgeschlossen wurde. Was den Tieren an Zahl und Gewicht fehlte, wurde durch einen höheren Preis mehr als ausgeglichen. Silver stieg mit seinem ersten unkostenfreien Reinerlös nun groß in die Armeelieferung ein. Mr. Corrupty war ein zuverlässiger Partner, und schon nach 2 Jahren hatte Richard Silver so viele Dollars auf der Bank, dass er eine weitere Stufe nach oben kletterte. Er sorgte sich sehr um das Wohl einiger höherer Angestellter im Wirtschaftsministerium und erwarb sich dadurch das Anrecht, eine staatliche Silbermine zu erstehen, deren guter Ertrag in keinem Verhältnis zu ihrem niedrigen Ankaufspreis stand. Heute ist Mr. Silver ein wohlhabender, wenn nicht der reichste Mann im Distrikt. Schwere Silberknöpfe klimpern an seinem Anzug. Er umgibt sich mit Würde, Whisky und Leibwächtern, lässt seine Miners arbeiten und denkt nach, wie die nächste Stufe nach oben zu erklimmen sei. Wer ist Major McBlad? McBlad stammt aus den Londoner Slums. Niemand beachtete ihn und niemand brachte ihm Achtung entgegen. Es wäre für Scotland Yard besser gewesen, man hätte ihm die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. So trugen die Wogen des Lebens McBlad aus der Tiefe des Londoner Hinterhoflebens in die Höhe angesehener Bürgerlichkeit, was seine Krönung darin fand, dass er Kommandant der Bürgergarde wurde, Major der Bürgergarde des aufstrebenden Städtchens Santa Mu. McBlad hatte, wie mancher angesehene Bürger, mit kleinsten Betrügereien angefangen. Er kannte aber sofort, dass solche zwar immer ein gewichtiges Maß an Strafe einbringen, aber nie zu einer sicheren Existenz führen. Also nutzte er den Zug der Zeit und beteiligte sich mit einer honorigen Gesellschaft Gleichgesinnter an einem Bankraub größten Stils, wie es in Old England Mode geworden war. Da es sich bei der Geldtransaktion um eine Millionensumme handelte,